Damals wollte man nicht mal anders sein. Damals war man so, wie wir waren.
Bücher, eine gehörige Portion Wahnwitz und ein großes Quantum Glück und Bescheidenheit. Das sind die Zutaten zum heutigen Talk. Deutsches Reiseradios Podcast 271 mit Rüdiger Edelmann und dem Ehrenpreisträger 2025 der Vereinigung Deutscher Reisejournalisten, dem Verleger und Autor Michael Müller.
Hallo Michael. Hallo, freut mich, ja.
Wir sitzen in seinem Verlag in Erlangen und er hat mir erlaubt, ihm Löcher in den Bauch zu fragen. Und ich nutze das und beginne mal mit einem fast schon philosophischen Ansatz, Ideen und Bescheidenheit. Ich lese bei Wikipedia, dass euer Verlag die Nummer 2 in Deutschland sei, steht da, in Sachen Reiseführer. Ich finde in diesem Artikel über den Verlag einen Link zu Michael Müller. Und wenn man den anklickt, findet man nichts. Ist das Bescheidenheit, die umgekehrt den Erfolg ausgemacht hat?
Das mit Wikipedia ist mir auch aufgefallen erst vor kurzem. Das ist die Zensur von Wikipedia. Also es gab ursprünglich einen Wikipedia-Eintrag von Michael Müller. Das hat hier ein Redakteur, der das Erlanger Stadtlexikon geschrieben hat. Das ist ein richtig dickes Buch über die Stadt Erlangen, wo Persönlichkeiten der Stadt auch kurz vorgestellt werden. Und er hatte damals vielleicht vor 10 Jahren einen Michael Müller-Eintrag gemacht. Und irgendwann war der verschwunden und dafür war dann ein Michael Müller Verlag-Eintrag da. Das ist mir gar nicht aufgefallen und ist den großen Pfleger, Wikipedia-Pfleger anscheinend auch nicht aufgefallen, dass da Backlinks da drauf gehen und da, dass man da hätte eingreifen müssen.
Aber baut den Mythos weiter auf.
Das weiß ich nicht, ob das ein Mythos ist. Da fragt man sich dann, gibt's den überhaupt, ne?
Genau so. Ja, ich weiß, das ist so ähnlich wie Legenden, die es ja angeblich auch alle überhaupt nicht gibt. Wie war denn eigentlich der Weg ins Schreiben? Denn in den biografischen Angaben fand man in deinen Büchern lange die Berufsbezeichnung Verleger und Reisejournalist. Wie war der Weg, der, vermute ich sicher, beim Reisejournalisten angefangen hat?
Mir ist halt der Felbinger, Martin Felbinger, der war ja in den Ende der 70er Jahre ein Begriff in Deutschland. Der hat ja Griechenland, wie es nicht jeder kennt, so ein kleines Heftchen rausgebracht mit Reisetipps so ein bisschen. Und das war ein voller Erfolg und den habe ich kennengelernt, als ich in Ecuador gelebt habe und der mich dann als Quelle geschätzt hat, weil ich habe ja schon länger gelebt und er ist auf der Durchreise gewesen, um einen Südamerika-Band zu schreiben und so. Ich war begeistert davon, das war ja mein Traum. Also wäre mein Traum gewesen, für ihn dann Reiseführer zu schreiben.
Aber dann lief es irgendwie ganz anders. 1979 einfach mal einen Verlag aufzumachen. War das einfach?
Ja, ich wollte eigentlich für Martin Felbinger dann schreiben und Martin Felbinger, der hat sich verdeckt gehalten und dann bin ich halt auf eigene Faust nach Portugal gefahren und habe diesen Portugal-Band rausgebracht. Der war damals noch auch sehr bescheiden mit 100 Seiten Schreibmaschine, aber immer noch brauchbarer als einer der klassischen Reiseführer, die damals im Buchhandel waren.
War dieser Anfang auch der Anfang eines Erfolgsgeheimnisses für so eine Verlaggeschichte von ja inzwischen fast 46 Jahren?
Ja klar, das war der Grundstein für den Verlag. Dann ist Eberhard Vorer, ein Freund von mir aus Erlangen, der ist da mit dazugekommen. Der hatte damals auch den Geschichtsteil, der war ja Historiker, den Geschichtsteil von Portugal geschrieben. Und später hat er seine Referendarszeit dann mit verbracht, dann einen Reiseführer zu schreiben über Interrail und Sardinien. Und so ging das dann weiter und Sardinien. Und Interrail war ja dann der große Erfolg, der uns dann wirklich in Deutschland bekannt gemacht hat. Und dann kamen Autoren auf uns zu, die gerne neue Reiseziele für uns geschrieben hatten. Und so nahm der Verlag langsam Fahrt auf.
Ich will mal auf dieses erste Portugal-Buch zurückkommen. Ich hatte wahrscheinlich, ich weiß es nicht, die 17., 18. Auflage, weil am Anfang unterschieden sich die Bücher. Wir sitzen hier im Moment so vor einem Regal mit schönen bunten, einem bunten Farbverlauf. Und da reicht es halt von den Abruzzen bis nach Wien. Und internationale und weiter entfernte Geschichten sind auch dabei. Ich selber bin mit deinem Portugal-Führer 1985 quer durch dieses Land gereist mit einem ollen Golf Diesel und einem Zelt im Kofferraum und war seitdem Verlagsfan und auch begeistert von den Tipps, die nirgendwo anders zu finden waren. Das lässt auf ein Konzept schließen, das neu war. Wie ist das entstanden?
Ja, halt rumreisen und was man sieht, dann schreiben, wie man es sieht und wie man es erlebt und relativ frisch alles, also frisch aus der Presse dann. Ein Jahr später ist es dann halt als Buch da. Die anderen Bücher, die sind ja mal gedruckt worden und recherchiert worden. Da ist man schon vorsichtig gewesen. Da wollte man gar nicht so viel veränderungsanfällige Daten und Informationen drin haben, weil wenn so ein Reiseführer dann 5 Jahre nachgedruckt wird, so war das wohl damals üblich, dann ist es halt aus der Zeit gefallen dann irgendwann. Und unsere Reiseführer waren ja von Anfang an so angelegt, dass sie alle 2 Jahre überarbeitet werden, vor Ort vom Autor.
Das war für mich auch was Neues und die Begeisterung war deshalb so toll. Noch keine Bücher, die Tipps, ich habe extra mal mir das aufgeschrieben, Campingplätze in einem Eukalyptuswald auf der Halbinsel vor Aveiro angeboten haben oder den Campingpark an der abschüssigen schmalen Straße nach Praia de Salema, das heute nicht mehr wiederzuerkennen ist, im Vergleich zu den 80ern und gleichzeitig aber halt auch schnucklige Zimmer- und Landhausangebote wie diese Quinta de Torres bei Argentau südlich von Lissabon, wo wir irgendwie nach, weiß ich nicht, einer guten Woche Camping sagt, ich muss jetzt mal duschen, ich will mal ein richtiges Bett.
Ja, man ist halt das Trüffelschwein und ist unterwegs und schaut sich da alles Mögliche an. Und damals ist man dann in den preiswertesten Unterkünften dann unterwegs gewesen und hat genächtigt dann für vielleicht so 15 D-Mark die Nacht umgerechnet oder 20 Euro. Und diese, wo man selber geschlafen hat und vielleicht noch 2, 3 andere Adressen, die man sich dann im Wege der Recherche dann angeschaut hat, die sind dann halt auch in dem Buch beschrieben worden.
Und was mir noch auffiel, die Grafik hatte ja damals eine ganz wichtige Rolle. Da waren Zeichnungen drin statt Fotos. War das damals Sparzwang, der zur Philosophie wurde? Und vor allen Dingen, wer hat das gemalt? Hast du das selber gemacht?
Der Eberhard Forer hat einfache Sachen gemacht. Dann hat man eine Grafikerin, die ein bisschen so mehr so kinderbuchmäßig, so ein Wal, bei dem ein Kind mit dem Wal spielt. Also Fotos waren zu teuer, also die mussten gerastet werden und mussten aufwendig dann in der Druckerei montiert werden. Und es lag dann nahe, das Buch aufzulockern durch Zeichnungen.
Ich fand das toll. Und dieses Buch habe ich blöderweise irgendwann in einem Antiquariat mal abgeliefert. Das ist noch gar nicht so lange her, weil ich dachte, mein Gott, es ist jetzt 30 Jahre alt, 40 Jahre alt. Jetzt kannst du sowieso nichts mehr damit anfangen. Sonst hätte ich es hier wahrscheinlich heute mit dabei. Die Fotos kamen aber dann. Die waren lange Zeit und ich nehme mal an, dass das auch ein Finanzding war, in über weite Strecken schwarz-weiß. Oder war das auch eine Philosophie?
Ja, du hast einmal gesagt, also Fotos macht der Reisende selber. Also er braucht keine Fotos im Reiseführer, weil die Fotos macht er selber. Das war so eine Notlösung sozusagen, eben weil es auch mehr Geld gekostet hat. Und ja, und irgendwann hat man dann Schwarz-Weiß-Fotos gemacht. Und das ganze Desktop-Publishing hat sich ja damals gerade neu aufgetan. Das war die Voraussetzung, dass man eben mit einer Schreibmaschine am Anfang, die ist natürlich sehr aufwendig mit Klebemontage, wenn man einen Tippfehler gemacht hat, musste man die Zeile nochmal tippen und dann ausschneiden mit der Schere und mit Klebstoff dann über die Zeile in der Vorlage reinkleben. Und dann später kamen dann eben diese Speicherschreibmaschinen. Dann konnte man die so eine Seite dann im Speicher korrigieren und nochmal ausdrucken. Und dann noch ein bisschen später kamen eben die Laserdrucker mit dem PC oder mit dem Apple. Dann, das war dann das Desktop-Publishing. Und nur durch diese industrielle Revolution, wenn wir es immer so sagen, war das überhaupt kostenmäßig zu machen, Auflagen zu veranstalten, die halt nach 2 Jahren wieder aktualisiert herauskommen.
Können sich denn sowohl Lektorinnen als Lektoren als auch die Produktion heute noch so eine Arbeitsweise vorstellen?
Nee, kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Ne? Aber es ist immer noch viel Handarbeit. Ne? Die Seiten werden ja Seite für Seite von so einem Buch und die sind ja sehr umfangreich geworden. Die werden praktisch layoutet. Hier kommt ein Foto rein, da muss ein bisschen mehr Abstand reingehen, dass die Überschrift vom nächsten Kapitel dann auf die nächste Seite huscht und nicht irgendwie unten auf der Seite hängen bleibt.
Inhalte nochmal andersrum. War das in den Anfängen auch so ein bisschen Kernerarbeit, weil etwas völlig anderes, du hattest es ja eben schon angedeutet, wo man nicht auch mal heimlich bei Meyer, Baedeker und wie sie damals alle hießen, abschreiben konnte?
Ja, abschreiben tut man nicht, aber Anregungen holt man sich schon. Aber dann weniger bei Baedeker und Co., sondern damals gab es ja schon zum Beispiel Frommers oder Let's Go, diese amerikanischen, die waren ja schon viel weiter damals. Let's Go, das war ja eine Universität, die haben ihre Studenten immer losgeschickt, um so Tipps zu sammeln. Gut, wir haben das dann schon auf etwas kultivierterem Niveau dann gemacht als ein paar Studenten, die keine Ahnung von Europa hatten und dann in Europa rumgefahren sind und ein kleines Manuskript abgeliefert. Und aus 20 verschiedenen Studenten hat man dann so ein Let's Go Europe dann veröffentlicht.
Ja, spannend. Aber Frommers ist mir von USA-Reisen auch heute immer noch ein toller Begleiter. Also jetzt mal ein paar Jahre zurück, wenn es um irgendwelche Urlaube ging. Insbesondere, wenn es um das Suchen nach irgendwelchen guten Übernachtungsplätzen ging. Das war meistens sehr auffällig. Ich habe ja am Anfang gefragt, Reisejournalist, Autor und dann Verleger. Ein Verlag nur mit selbstgeschriebenen Büchern wäre nun vermutlich nicht zu schaffen. Wie entstand das MM-Verlagsautorenteam? Welche Anforderungen gab es? Und bewusst gefragt, wie waren diese Vorgaben?
Die wichtigste Vorgabe war die Begeisterung, ein Buch über eine Region zu schreiben. Da hatte man am Anfang gar nicht so drauf geschaut oder durfte das auch gar nicht machen, um viel über die Schreibqualität dann ein Urteil zu machen. Das wurde dann einfach Korrektur gelesen und veröffentlicht. Erst später sind halt die Anforderungen gestiegen. Und wenn der Autor die dann nicht im Nachhinein einbringen konnte, dann wurden halt Lektoren beauftragt, die das ein bisschen in schmissige Sprache umgeformt haben.
Wie und warum hat sich das verändert? Es hat ja auch einen bestimmten Charme, wenn ich so an die Anfänge denke. Also da waren halt einfach auch Geschichten und persönliche Erlebnisse irgendwo mit drin. Das ist ja das, was wahrscheinlich auf ganz andere Art und Weise in diesen ganzen 100 Plätze, 77 Plätze, 103 Plätze oder sonst irgendwas wieder aufgetaucht ist, dieses Subjektive. Wie haben sich die Anforderungen verändert? Weil in den heutigen Büchern aus dem Michael Müller Verlag steht ja viel, viel mehr drin und sind viel mehr Details drin. Und ich glaube, auch die Anforderungen sehen heute ein bisschen anders aus.
Na gut, eigene Erlebnisse, also das ist schon immer noch gewollt, weil das ja praktisch die Authentizität unserer Publikationen dann sicherstellt oder vermittelt. Dass der Autor, der eben dann schreibt, dann eben von seinem Erlebnis in diesem Restaurant oder in diesem Ort dann auch mal rein, soll halt nicht so im Vordergrund stehen. Es ist ja kein Blogger, der dann seine Reiseerlebnisse schildert, sondern es ist ein Reiseführer, aber der auch eine sehr persönliche Note haben kann, die den Leser ansprechen und die den Autor mit dem Leser dann auch verbinden, ein gewisses Verbindungsgefühl dann dadurch aufgebaut wird.
War denn da so eine Serie wie diese Mal-Anders-Buchlinie ein bisschen Back to the Roots?
Mal anders, also damals wollte man nicht mal anders sein, damals war man so, wie man war.
Nein, ich dachte, es gäbe hier irgendwie eine Buchserie, das also ist in irgendeiner Form,
mal anders. Das waren die Stadtabenteuer, die haben jetzt umbenannt in mal anders und so. Das sind dann so Reisegeschichten da aus einer Stadt, keine Reiseführer im klassischen Sinn.
Wie hat sich das Portfolio eigentlich im Lauf der Jahre entwickelt? Ich hatte ja vorhin schon gesagt, von Abruzzen bis Wien, aber da sind halt auch amerikanische Themen drin und da sind, ich weiß nicht, sind asiatische Themen auch dabei, aber zumindest Europa und Nordamerika ist.
Wir waren ja so auf weiter Flur dann Einzelkämpfer sozusagen als Kleinstverlage und damals gab es ja noch andere, die als Kleinstverlag versucht haben, sich dann irgendwie einen Fuß zu fassen. Und einer von den Kleinstverlagen war auch der Stefan Lohse Verlag aus Berlin. Und der ist eben Spezialgebiet Asien unterwegs. Und wir haben immer uns ein bisschen ausgetauscht. Wir sind gemeinsam nach Frankfurt auf die Buchmesse gegangen. Und es ist natürlich klar, wenn man so eng befreundet ist und sich gegenseitig ein bisschen versucht zu unterstützen, dass man sich auch dann keine Konkurrenz macht. Aber Stefan Lohse ist ein paar Jahre älter wie ich. Der hat dann später verkauft und dann haben wir langsam auch angefangen, ein bisschen Fernreisen zu veröffentlichen.
Verlag lebt und stirbt ja nun mit seinen AutorInnen warum werden die in der Regel eigentlich immer so schlecht bezahlt? Oder ist das bei euch anders?
Das hat sich als so ein Gefüge zurechtgerüttelt. Also die Vertriebskosten werden immer höher. Also früher hat der Buchhändler ursprünglich hat er wohl 30% Rabatt bekommen, dann später 40%. Und diese ganzen Großketten, die haben ja eine Marktmacht oder so, dann gehen ja die Rabattsätze, denn mit dem Großhandel gehen auch 45% drauf. Und das ist dann nur der Rabatt, den der Buchhändler bekommt. Da ist ja noch der Großhändler dazwischen und da ist noch der Vertreter drin, beziehungsweise der Vertrieb. Wir machen ja selber nicht den Vertrieb, also wir haben einen Vertrieb, der das für uns macht. Und ja, die Druckkosten, das hat sich irgendwie so eingependelt.
Also man sieht es halt einfach in Reisejournalistenkreisen so ein bisschen. Reiseführer schreiben ist erstens gut fürs Ego, weil man so ein paar Buchdeckel in den Händen hat, wo der eigene Name draufsteht. Aber leben kann man von sowas eigentlich überhaupt nicht.
Ja gut, also wir haben schon ein paar Autoren, die das hauptberuflich machen. Also der Eberhard Vorher aus Erlangen, der eben damals Interrail gemacht hat und Kreta und Sardinien und Norditalien und der kann davon leben, der kann ganz ordentlich leben. Und da haben wir auch noch ein paar andere im Verlag, die sich so ein kleines Portfolio aufgebaut haben, wo sich die Titel dann eben pro Jahr dann vielleicht 8.000 Mal verkaufen. Und dann kommt schon was zusammen, wenn man dann irgendwie über die Jahre sich so ein Portfolio von vielleicht 8 oder 10 Reiseführern zusammengearbeitet hat.
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wie ging und geht's dem Michael Müller Verlag heute und im Verlauf der Jahre? Ich nehme mal an, dass das nicht immer so geradlinig irgendwie nach oben marschiert ist.
Es ging schon relativ stabil immer nach oben, weil das Verlagsprogramm wurde immer größer. Sagen wir bald, sagen wir über 200 einzelne Titel und so. So wenn da pro Jahr dann mal so zwei, drei Titel neu rauskommen, das kostet ja auch immer, ist eine große Investition. Reiseführer sind ja eigentlich aufwendig von der Verlagsseite her, weil die ganze Kartografie dazu kommt. Besonders bei einer Erstauflage muss da viel reinkommen. Und ansonsten ging das schon immer so langsam hoch. Aber eben Covid, das war ein totaler Einbruch und wir haben immer noch einen Schuldenberg, schleppen wir mit uns und müssen schauen, dass wir über die Runden kommen und das langsam abstottern.
Das war ja nun so ein äußerer Anlass. Gibt es für Reisebücher eigentlich noch Chancen auf dem Markt? Also so zwischen Websites, Blogs und die schlimmste Variante, das TikTok-Influencing.
Ja, ich glaube schon, die Luft wird dünner für alle Reisebuchverlage, weil die Leute, die eben gewohnt sind, mit Reiseführern zu reisen, die sterben langsam weg, also krass ausgedrückt. Und die Jungen, die eben nachwachsen, die sind so Einheit geworden mit dem Smartphone und mit Google und mit den Blogs, die können sich ruckzuck das Zeug selber zusammen googeln, zusammensuchen mit dem Smartphone und da tut sich dann nicht so schnell der Zwang auf, sich dann Reiseführer zu kaufen.
Gehören da aber auch so Dinge dazu, beispielsweise bei der Konzeption von Büchern, sich neuen medialen Möglichkeiten halt anzunähern? Also damit meine ich nicht nur das E-Book, das sich, glaube ich, inzwischen etabliert hat, sondern halt auch das Arbeiten beispielsweise mit QR-Codes mitten auf den Seiten oder auf Fotos. Oder ist das der erste Schritt zur Überflüssigkeit?
Nee, wir haben ja die Apps, also ich habe vor 15 Jahren angefangen, Apps zu entwickeln und es geht so kontinuierlich durch. Ich bin eigentlich der einzige Verlag auf der ganzen Welt, also auch kein Lonely Planet oder so, der hat so diesen Schritt gemacht, den klassischen Reiseführer zu digitalisieren.
Wir sind ja nur ungefähr in einem Alter. Ich habe noch nicht aufgehört, du auch nicht, weil wahrscheinlich können wir es auch gar nicht. Wie geht's weiter? Immer noch Pläne im Kopf?
Ja, ich werde das Programm langsam noch ausweiten. Es gibt ja noch etliche interessante Regionen, wo wir noch keinen Reiseführer haben. Und eben diese Reise-App, diese MM-Travel-App, die wir entwickelt haben, da ist immer noch Luft nach oben. Da, wenn man mal drin ist in diesem Thema, dann fallen einem immer wieder neue Dinge ein, wie man da noch einen Tick schmackhafter machen kann und nützlicher, dieses Teil.
Was sagt heute ein... Ich hätte jetzt beinahe gesagt, Self-Made-Verleger, jungen Autorinnen und Autoren in Sachen Bücher schreiben. Lass es oder mach mal, aber mach ein bisschen anders und lass dir was einfallen.
Ja, mach mal. Also das ist auf jeden Fall eine Übung oder so. Viele haben angefangen, Reiseführer zu schreiben und sind dann eben später Journalisten geworden, gestandene Journalisten für Handelsblatt oder für Focus und weiß der Teufel, wo die dann später alle untergekommen sind. Aber man lernt halt sehr viel und man lernt auch selbstständig zu sein und ja.
Ein allerletztes und damit der Gruß und die Möglichkeit an alle Leserinnen und Leser. Versucht mal auf den Punkt zu bringen. Reisebücher sind, Klammer auf, mit herzlichen Grüßen, Ihr Michael Müller.
Reiseführer sind interessant, anregend. Das ist ja so, man liest, man blättert durch, ist anregend. Aber wenn ich das vergleiche, man kann ja sagen, dann die jungen Leute, die lassen sich mit dem Smartphone anregen, die scrollen die Facebook-Seiten durch und haben dann vielleicht 20 verschiedene Themen in einer Minute, scrollen die durch. Also weiß ich nicht, das ist halt eine andere Art von Anregung. Also ich bin damit nicht groß geworden, ich kann damit relativ wenig anfangen mit dieser Blitzanregung.
Ja, zumal die nicht so fürchterlich tiefgehend ist. Das heißt, der Blitz schlägt ein und 10 Minuten später, wenn man auf irgendeinem Platz steht und soll sich daran erinnern, ist der Blitz wieder weg.
Ja, genau. Genau, wir sind ja die Gräber, also wir wühlen ja, wir wollen immer mehr wissen. Diese ungestillte Neugierde, die gehört natürlich dazu und von der ich natürlich auch sehr getrieben bin und ja, die vermisst man vielleicht bei den jungen Leuten dann, weil die so gefüttert sind durch diese Blitze, dass sie gar nicht auf die Idee, da keine Zeit haben, da tiefer zu graben.
Freut es dich, wenn es Preise gibt, die wie jetzt von der Vereinigung Deutscher Reisejournalisten, wo man sagt, da sind Kollegen und Kolleginnen, die an mich gedacht haben?
Ja, auf jeden Fall, klar, man wird wertgeschätzt und vor allen Dingen gibt es ja auch wieder Publizität. Also in Erlangen, die Erlanger Erlanger Nachrichten, die haben eine halbe Seite über diesen Event schon vor 2 Tagen veröffentlicht. Also das hat schon eine Wirkung und wird auch noch in etlichen anderen Zeitungen oder auch Bayern 2 war ein Interview gestern im Radio. Also es hat dann schon Auswirkungen.
Danke für das Gespräch und vielleicht ein Hoch auf 2 Menschen, die es immer noch nicht sein lassen und vermutlich auch in 4 oder in 5 Jahren oder in 6 Jahren noch weitermachen.
Ja, hoffentlich. Ja. Gut, vielen Dank.
Das Abonnement von Website und Podcast ist kostenfrei, gibt's auf den bekannten Portalen wie Spotify, Amazon, Google, Apple und einigen mehr. Kostet nichts, bringt viel. Deshalb freue ich mich auch über jede Anzeige oder Kurzspots für die Podcasts. Das kleine Geld dafür dient der finanziellen Unterstützung. Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Die Facts finden sich aber auch im MediaKit auf der Homepage. Danke und überhaupt bis zum nächsten Podcast.